Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Also für mich ist das Wichtigste und das Erfreulichste an den Sanktionen, wie sehr sich in Anführungsstrichen der Westen zusammengeschlossen hat.
Potentaten unterschätzen immer die Flexibilität, die Agilität von Demokratien, weil sie deren ständigen streitigen Diskurs nicht verstehen.
Dass diese Sanktionen kurz- und mittelfristig am Verhalten Russlands wenig ändern werden.
Ist ja genau das, was stattfindet. Ich meine, das finde ich ja das interessant. Die sagen alle, die halten die Schuldenbremse ein, aber ständig gehen sie Wege, die deutlich machen, dass die Schuldenbremse die Flexibilität nicht gibt, die sie eigentlich bräuchten.
Das heißt, alle Prognosen, die, sagen wir mal, bis vor 2-3 Monaten gemacht worden sind, sind schlicht Makulatur. Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Tja, eigentlich wollten wir ja heute über den am Montag stattfinden oder auf dem Montag liegenden Equal Pay Day zu sprechen kommen. Das heißt, der ja als Symbol für die Stigmatisierung der Frauen als Arbeitsmarkt ja dargestellt wird. Aber ich glaube, angesichts der Ereignisse in dieser Woche und wahrscheinlich auch in der nächsten Woche, glaube ich, ist es naheliegender zu diskutieren über den Erfolg oder den perspektivischen Erfolg der Sanktionen, die von dem Anführungsstriche Westen gegenüber Russland ergriffen wird. Das heißt also, der Angriff Russlands, namentlich Putins, auf die Ukraine hat ja seltsamerweise zu einem unglaublichen Schulterschluss in dem westlichen Lager, eben nicht nur in dem westlichen Lager geführt. Beispielsweise, wenn man an Erdogan denkt, also er hat sich ja voll von Putin abgesetzt, mit dem er vorher also relativ gut Freund versuchte zu sein. Also deswegen würde ich gerne mit dir darüber diskutieren, gibt es so etwas wie eine ökonomische Theorie von Sanktionen? Ich meine nein, aber vielleicht hast du eine andere Ansicht. Aber wäre die zweite Frage dann, was sind denn die Voraussetzungen, damit Sanktionen, die von den Parteien oder Gruppen, die sie ergreifen, ja, die erwünschte Wirkung haben können und ob es nicht möglicherweise auch unerwünschte Nebenwirkungen gibt. Also fangen wir erstmal an. Glaubst du, dass es so etwas wie eine Theorie, eine ökonomische Theorie von Sanktionen gibt?
Nein, wir sind von der ökonomischen Theorie eigentlich sehr blank bei solchen Fragen. Es gibt so Randthemen. Ich meine, wenn du die Unterscheidung zwischen...
In der Außenhandelstheorie gibt es so ein bisschen was, ja.
Also, ja, tit for tat, nicht? Ja. Solche Überlegungen, der eine macht den Zoll, der andere macht den Zoll. Es gibt Überlegungen, die mehr aus der Institutionenökonomie kommen. Was brauche ich für Sanktionen, damit eine Rechtsordnung funktioniert? Das Argument sozusagen der Generalprävention. Also man weiß, es gibt ein Rechtsstaat. Es gibt aber auch einen Sicherheitsarm dazu, die Polizei, die diese Regeln durchsetzen kann. Man kann sanktioniert werden. Insofern wirken ja Sanktionen jeden Tag, indem sie dazu führen, dass Menschen sich in der Regel nicht deviant verhalten, sondern sich eigentlich normal verhalten. Also ganz grundsätzlich, sonst würden ja Gesellschaften nicht funktionieren und das ja, organisieren
wir Institutionen. Das ist aber auf der individuellen Ebene. Hier geht es ja wohl um Sanktionen gegenüber Staaten
und Regimen. Ja, aber ich wollte nur sagen, wir fangen ja oft an, in der Ökonomie das dann zu transferieren, aus einem Erkenntnis zusammen auf einen anderen. Es gibt ja einen weiteren Diskussionsstrang, der gelegentlich von besonders engagierten Ökonomen vorgetragen wird, die Spieltheorie, wo man sagt, also nicht welche Spielzüge jetzt der einem anderen so wie im Schachspiel vollzieht. Das ist auch aber hier nicht anwendbar, weil es die Handlungsalternativen nicht ex ante, nicht bekannt sind und auch nicht die Akteure wirklich bekannt sind. Du hast es erwähnt, nicht der Westen. Weit darüber hinaus hat sich ja in einer Weise solidarisiert, wie wir das gar nicht kennen. Ich meine, darf erinnern, es ist ja nicht nur Erdogan. Die Schweiz hat sich als sonst neutrales Land komplett den Sanktionen angeschlossen. Etwas zögern, aber sie hat es getan. Finnland hat seinen seit dem Zweiten Weltkrieg geltenden Grundsatz, keine Waffen in Kriegsgebiete zu entsenden, gebrochen, auch nachdem die Deutschen es getan haben, nach der Regierungserklärung des Bundeskanzlers am Sonntag. Man denkt in den skandinavischen Ländern, vor allen Dingen in Finnland auch darüber nach, der NATO beizutreten. Auch in Schweden verändern sich die Mehrheiten. Das heißt also, die Gesellschaften des demokratischen Westens und dessen, was sich darum sammelt, sind doch wirklich in einer Weise erschüttert, sodass man hier so reagiert. Aber das sind natürlich Bildungen von Gemeinschaften.
Richtig. Ich würde noch sagen, das sind Reaktionen.
Da gibt es so eine Art Club-Gedanken. Ja. Also die Theorie des Clubs könnte man hier noch anführen und sagen, wir kreieren jetzt das gemeinsame Gut Sicherheit, sehr viel glaubwürdiger, sehr viel stärker und so, dass eine Art der Theorie der Abschreckung wieder zurückkehrt. Ja. Und dieses Gleichgewicht, das aber dann eher so hat mit Ökonomie, ist nicht so viel zu tun, dieses Gleichgewicht auch eine Situation zumindest stabilisiert.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Naja, was du eben beschrieben hast, sind natürlich Reaktionen über die, in Anführungsstriche, Übergriffigkeit Putins auf bislang unbeteiligte Staaten. Das ist ja noch nicht, ist doch keine Sanktion. Das heißt, diese Staaten da machen das ja in ihrem Interesse. Aber wir sind uns einig, eine gehämmerte ökonomische Theorie, was man vielleicht vermutet hätte, im Außenhandel gibt es ja sowas, von Sanktionen im politischen Bereich, gibt es nicht, aber deswegen meine eigentliche oder weiterführende Frage. Glaubst du, dass die doch sehr rigiden Maßnahmen, die man jetzt getroffen hat, die erwünschten Wirkungen zeichnen wird? Oder werden diese Sanktionen gerade dazu führen, dass sich das Regime weiter verhärtet und neue, Anführungsstriche, Koalitionspartner sucht und gegebenenfalls auch findet?
Naja, dazu haben wir in der Tat ja ein paar, also rein begrifflich, konzeptionell, ein paar Thesen. Es gibt ja die Abschreckungs-, die Trotztheorie, nicht? Dass also sozusagen, die Strafe nicht abschreckend ist, aber dadurch, dass sie Trotz hervorruft, erstmal zu Überreaktionen auf der anderen Seite führt. Aber es gibt aber auch die These, und ich glaube, die kann man im Augenblick auch in der Tat ein bisschen beobachten, dass eine Stigmatisierung wirkt, dass dieses Land und die Gesellschaft aus in allen Konsequenzen isoliert wird. Das gilt für den Sport, so haben wir es auch noch nie erlebt, selbst in diesen halbkorrupten Strukturen dieser internationalen Sportorganisationen ist es offensichtlich möglich gewesen, klare Positionen zu finden. Das macht ja zunächst mal deutlich, dass in einer historisch anderen, neuen Situation einfach auch andere Antworten gefunden werden müssen. Annalena Baerbock hat im Deutschen Bundestag gesagt, wir sind in einer anderen Welt und da brauchen wir auch eine andere Politik. Und schneller und präziser kann man, glaube ich, die Ankunft in der realen Welt nicht beschreiben. Was heißt das jetzt für die Wirkung?
Ja, das schließt die Sanktionierenden zusammen, das ist klar. Aber das ist ja noch kein Prädiktor dafür, dass die damit eigentlich intendierten Wirkungen eintreten.
Na, die Wirkung muss man, glaube ich, oder dieses Ziel etwas differenzieren. Natürlich weiß auch jeder, dass man kurzfristig einen Irren in seinen Attacken gegen andere nicht vom Pferd ruft oder schmeißt, um ein Bild zu wählen. Also das wird Putin jetzt kurzfristig nicht irritieren. Aber das zweite Ziel ist ja auch in der Gesellschaft Russlands etwas in Gang zu setzen. Und das finde ich schon interessant, dass bei all der Repression, die es dort gibt, bei diesem Trommelfeuer der Staatsmedien, die einfach eine Lüge nach der anderen verbreiten, dort viele zivilgesellschaftliche Impulse hochkommen. Ob das Tausende von Wissenschaftlern sind, ob es Ärzte sind, ob es aus dem Tourismussektor. Also da ist sehr viel, das dann unter, man muss es ja einordnen, das ist ja nicht wie bei uns, sondern es ist ja einfach unter einem Repressionsregime, das sich zeigt. Und das macht doch auch ein Stück Mut. Also in der Gesellschaft Dinge in Gang zu setzen, indem man Russland isoliert. Gesellschaftlich, in vielen zivilgesellschaftlichen Strukturen, aber ökonomisch einfach, wenn das Bargeld wieder dominant wird an der Gesellschaft, in der man bargeldlos gezahlt hat, aber alle diese Apps nicht mehr funktionieren, dann sieht man, dass es dort ankommt. Also diese Destabilisierung ist sicherlich ein Ziel, das wird über mittlere Frist, wenn wir das zu sehen haben. Aber ein drittes Ziel darf man auch nicht verkennen, die Sanktionen sollen auch abschreckend wirken. Das heißt, es soll die Handlungsfähigkeit Russlands schwächen und im Zweifelsfall müssten wir auch auf die Gas-
Importe, Öl und Steinkohle verzichten, so bitter sich das anhört, um einen weiteren Geldfluss nach Russland zu verhindern, der letztlich diesen Krieg finanziert.
Was wir aber nicht tun, nämlich genau diese Bereiche sind ja von den Sanktionen ausgeschlossen. Nach wie vor können die USA Öl importieren und auch Deutschland kann Öl importieren und die
und
damit
vor allen Dingen
Gas, ja natürlich. Mhm. Und die damit verbundenen Zahlungsströme sind eben ausgenommen davon. Ja. Also insofern ist das, sagen wir mal, hart zuschlagen, ja, aber nicht mit der Faust, ja, ein bisschen.
Also nimm mal mit der Faust, wenn deine Zentralbank die eigene Währung nicht mehr schützen kann.
Richtig.
Dann finde ich, ist da schon richtig in die Fresse gehauen, um es mal in der Sache angemessen zu beschreiben. Denn also, das heißt ja, du bist nicht Herr deines Geschehens. Wenn die eigene Währung im freien Fall sich befindet, wenn die Währungsreserven blockiert sind, dann sind auch 600 Milliarden Währungsreserven irrelevant, weil sie nicht nutzbar sind. Wenn diese Notenbank auch im Inneren nur durch einen Zins von 20%, den man wahrscheinlich noch weiter anheben muss, überhaupt agieren kann, dann heißt das ja Behinderung der internen wirtschaftlichen Dynamik. Ja. Die Kosten steigen. Das heißt, dieses ganze System beruft ja dann auf einem sehr papierenen Fundament. Und das finde ich schon eine außerordentlich starke Maßnahme.
Das ist richtig. Die sind sehr, sehr starke Maßnahmen. Aber sie schädigen Russland. Allerdings, sie schädigen auch die Sanktionierenden ein Stück weit. Aber das eigentlich dahinterliegende Ziel kann ja wohl nicht erreicht werden. Und in Russland gibt es ja eine unterschiedliche Wirkung. Auf der einen Seite schmieden diese Reaktionen des Ausland die Gesellschaft zusammen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Widerstände dagegen, weil ja Russland ist ja nicht, also Nordkorea, wo man eine völlige, sagen wir mal, Informationsbeherrschung hat. Das heißt, man bekommt etwas schon mit. Insofern wird es in der Tat sehr viel schwieriger. Aber andererseits führt natürlich eine solche Sanktionspolitik auch dazu, dass sich die Betroffenen nach anderen Koalitionen Ausschau halten.
Ja, aber das ist ja im Grunde nur China.
Ja.
Ich meine, Nicaragua ist irrelevant und Venezuela auch und der schräge Vogel in Brasilien, der Bolsonaro auch. Also machen wir es mal wirklich ganz nüchtern heute und ganz, ganz brutal. Ja. So, und die Chinesen sind aber auch keine, das haben wir auch schon mehrfach, auch keine Partner, die hier wirklich einfach Hilfe
weil
leisten
die auch
können. Nimm doch mal den Fall
der
Gasexporte. Ja. Nehmen wir mal an, wir würden das, sagen im Sommer abdrehen und wir würden über LNG, wir würden den Preis dafür zahlen, dass wir in andere Quellen gehen. Die LNG-Infrastruktur in Europa und für Deutschland gibt das her. Wir könnten das kompensieren. Ja. Die Lücke ist vergleichsweise gestaltbar. So. Und dann sagt er, der muss ja sein Gas irgendwo hinschieben. Mhm. Es wird aber nicht nach China gehen. Die haben gar nicht die Pipeline-Infrastruktur zwischen Russland und China, um überhaupt einem höheren Maße als bisher Gas abnehmen zu können. Mhm. Da liegt die Mongolei dazwischen. Das ist sehr unwirksames Gelände. Da hast du nicht mal eben eine Pipeline hingelegt. Mhm. So, das ist das eine. Das andere ist, wir wissen doch, die Chinesen sind Opportunisten. Ganz biedere Opportunisten, wenn sie sehen, woher der Wind weht. Und wir haben das ja beim letzten Mal sehr deutlich gesagt, die ökonomischen Standards, die technischen Standards der Welt kommen nicht aus Russland. Die kommen aus der westlichen Welt und das ist die Augenhöhe, auf der China sich bewegen will.
Und aus China mittlerweile, das muss man auch schon sagen, in der Informationstechnologie, da ist China Weltspitze. Also man kann nicht generell den Westen, also die Führerschaft zuschreiben.
Nein, aber das Interesse an Russland ist ja dann ehrlich gesagt recht überschaubar. Und die Frage ist doch auch für die chinesische Führung, ich meine, das würden die nie sagen, aber wollen die sich denn mit einem Bekloppten zusammentun?
Nein.
Das ist ja so ungefähr, als hätte irgendeiner während des Dritten Reichs gesagt, also wem kann denn Hitler noch eine Koalition bilden? Wenn irgendwann evident ist, das ist völlig unberechenbar, völlig erratisch, völlig nach irren Vorstellungen einer eigenen Geschichtsdeutung läuft, dann ist das auch für die Chinesen keine wirklich attraktive Position. Sie werden das so lange neutral halten, wie sie so tun können, als stünden sie außen vor. Und ja, man muss ja beide Seiten hören und man kann da ein bisschen vermitteln spielen. Aber wenn die Chinesen sehen, wohin das läuft, habe ich nicht den Eindruck, dass die das einfach weiterlaufen lassen.
Weil sie ja auch noch bestimmte Entwicklungsziele vor sich haben und die
so
werden sie nicht gegen den Rest der Welt durchsetzen. Allerdings, wenn man mal die Vergangenheit sieht, es hat ja mal zu Zeiten der Sowjetunion kriegerische Auseinandersetzungen zwischen beiden sozialistischen Regimen gegeben. Mhm. Und das hat sich ja jetzt also schon deutlich geändert. Das heißt also, Russland und China sind zusammengerückt. Das ist unstrittig.
Ja, aber zu welchem Ertrag? Also du fragst die ganze Zeit, was bringen die Sanktionen? Mhm. Was bringt denn dieses Zusammenrücken für Russland? Zunächst einmal außer einer mentalen Stärkung nichts.
Ja.
Also eine mentalen Stärkung, nicht ökonomisch.
Sie können nach innen sagen, wir haben die aufstrebende und die nächstgrößte Ökonomie der Welt auf unserer Seite.
Ja, dann sagen die Russen doch, Putin, du hast uns doch was anderes versprochen, wir sind doch die Nummer eins. Wieso sind wir jetzt auf China angewiesen? Und eigentlich mögen die sich auch nicht. Und man muss sich immer auch klar machen, die Russen sind ja in vielen Bereichen furchtbar ineffizient. Das gilt bei der Gasproduktion, nicht, was da alles verschlammt wird und sozusagen der Wirkungsgrad. Das gilt auch in vielen anderen Bereichen. Und wenn man mal beispielsweise mit russischen Wissenschaftlern zu tun hat, also ich war das letzte Mal im November 2018 zu einer Tagung in Moskau. Das hat keinen dem Westen angemessenen Standard. Der Einzige, der dort eigentlich mitdiskutieren konnte, wir haben eine Reihe von deutschen Kollegen dort, war ein Mitarbeiter der russischen Zentralbank, Alter von 35, der seine Ausbildung im Westen sowohl an den Universitäten wie auch im westeuropäischen und amerikanischen Zentralbanksystem durchlebt hatte. Das war der Einzige, der mitdiskutieren konnte. Ich sage das mal ganz nüchtern. Das andere, und das sieht man übrigens auch in einigen Berichten, gerade in den Geisteswissenschaften, kann man sagen, die sind nicht so entscheidend, aber am Ende auch, dass die Wissenschaftsfreiheit in Russland nicht gegeben ist. Auch das gilt. Mhm. Auch das ist ja ein Teil dieser gesellschaftlichen, das heißt, die Standards, die uns, da glaube ich, lassen sich auch viele blenden, nur weil im Kreml die Offiziere mit geradem Hemd und zugeknöpfter Uniform im Stechschritt rumlaufen, da ist kein Signal für eine Effizienz des russischen Systems. Das ist es nicht. Und das sehen wir übrigens ja auch, soweit ich das Ökonom einschätzen kann nur lesen dazu, aber was auch die Militärsachverständigen sagen, das ist ja eigentlich ein Misserfolg bisher, wie er es macht. Ich meine, er muss jetzt mit einer ganz an Gewalt rantreten, als er sich das gedacht hat, und seine ganzen Ankündigungen, eine Friedensmission, das wird ja alles Lügen gestraft in nach wenigen Tagen. Auch das spricht ja dafür, dass die Organisation viel, viel schlechter ist, als wir dann immer so tun und dann so kuschend manche ja schon reagiert haben.
Also für mich ist das Wichtigste und das Erfreulichste an den Sanktionen, wie sehr sich in Anführungsstriche der Westen zusammengeschlossen hat. Das hätte ich nie gedacht. Oder auch die deutsche Bundesregierung. Man hat ja also wirklich also Grundwerte, die man immer Jahre, Jahrzehnte lang hochgehalten hat, sang- und klanglos gestrichen. Und das war schon sehr, sagen wir mal, überraschend, sogar erfreulich. Wenn es einen externen Gegner gibt, dann entfaltet der partikulare Westen doch interessanterweise sehr starke Kräfte, sich zusammenzuschließen. Und das war für mich etwas sehr Erfreuliches.
Ja, aber da erinnerst du dich an meine Aussage in der letzten Woche, Potentaten unterschätzen immer die Flexibilität, die Agilität von Demokratien, weil sie deren ständigen streitigen Diskurs nicht verstehen, sondern den deuten sie als Schwäche. Aber in der Stunde der Not, in der Stunde der Herausforderung funktioniert das. Im Grunde ist ja das, was Olaf Scholz, wie ich finde, beeindruckenderweise in seiner Regierungserklärung am Sonntag im Bundestag gemacht hat, seine Agenda 2010 für die Sicherheits- und Außenpolitik. Es ist im Grunde alles abgeräumt worden, was Grüne und SPD über lange Zeit für, ja, haben die ja Pickel gekriegt, wenn man darüber gesprochen hat. 2% Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt, nukleare Teilhabe, eine grundsätzliche Ertüchtigung. Und das fand ich auch das wirklich Eindrucksvollste an der Regierungs-, an der Bundestagssitzung. Alle Regierungsmitglieder haben ihre Rolle gespielt, haben dabei ein Stück sind über ihren Schatten gesprungen. Der eine, der ein Sondervermögen aktiviert, der andere, der über die andere Form der Energie nachdenken muss, weil einfach die Flexibilitäten höher werden müssen, als wir es gedacht haben. Und das ist schon beachtlich. Wir müssen in der Tat, wenn man eine Ableitung nimmt, Bert, wir müssen über die Energiepolitik reden, denn es ist ja nicht nur so, dass Gas diese Brückenfunktion zumindest nicht zu dem Preis, sondern zu einem doppelt so hohen Preis, wenn wir LNG dauerhaft nehmen, also verflüssigtes Gas, finanzieren müssen. Es fehlt uns auch Steinkohle und Steinkohle hat ja eine flexible Funktion in diesem ganzen energiepolitischen Design, dass man gesagt hat, die Braunkohle führen wir ja planmäßig zurück, weil die am Tagebau hängt. Aber die steinkohlebasierten Kraftwerke, da kann man ja auf den Weltmärkten Steinkohle kaufen. Das ändert sich jetzt aber auch in den Preisen, in den Verfügbarkeiten. Das heißt, wir müssen einfach ganz grundsätzlich das nochmal prüfen und wir müssen auch schauen, das ist sicherlich keine einfache Geschichte mit den Atomkraftwerken, die länger laufen zu lassen, die drei, die man hat.
Muss man noch eine Sicherheitsprüfung vorschalten,
exakt.
Das soll relativ komplex sein.
Das soll komplex sein, aber auch hier gilt, in einer Situation, wie sie nun ist, muss man doch der Frage nachgehen, ob man sich diese Flexibilität nicht auch schneller nehmen kann. Es geht ja nicht darum, die Atomkraft in die ewige Zukunft zu führen, aber uns in dieser Übergangsphase zumindest auch zu entlasten, denn auch CO2-neutral zu entlasten. Also wenn wir jetzt überall wieder Braunkohle anders verwenden, wird das nicht sein. Aber klar ist auch, der Kohleausstieg wird erst 2038 insgesamt sein können.
Also wir können festhalten, also die Sanktionen haben auf jeden Fall zu einem Schulterschluss in Anführungsstriche des westlichen oder demokratischen Lagers geführt. Aber könnte es nicht sein, dass in einigen Monaten, wenn wir sehen, dass die Inflation also hoch geht und hoch bleibt und dass das Wirtschaftswachstum sich abschwächt, dass dann also bestimmtes Bauchgrimmen auf uns zukommen wird. Nämlich wir müssen es eindeutig erkennen, wir sind in einem anderen makroökonomischen Umfeld. Das heißt, alle Prognosen, die sagen wir mal, bis vor 2-3 Monaten gemacht worden sind, sind schlicht Makulatur. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird signifikant geringer, die Inflation bleibt längere Zeit deutlich höher und die EZB ist ohnmächtig, dagegen irgendetwas zu unternehmen.
Das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, die Finanzpolitik muss sich auch fragen, wie sie ihre Handlungsfähigkeit sehr grundsätzlich sichern will unter den regulatorischen Bedingungen der Schuldenbremse. Ich meine, diese 100 Milliarden.
Da muss ich dann Lindner ehrlich machen.
Aber er hat ja Personal an Bord geholt, das ihm dabei nicht so richtig hilfreich ist, würde ich mal
wirklich
vermuten.
Nicht wirklich.
Das gehört ja auch, müssen wir auch mal drüber sprechen. Ich meine, man kann ja sagen, man macht das diese Nachhol- und Infrastrukturinvestitionen im Bereich der Verteidigung über ein solches Sondervermögen.
Ja, aber ist doch unterlaufende Schuldenbremse.
Natürlich. Ich meine, denn was Sie dann machen müssen, Sie müssten die Notfallklausel neu formulieren, eine zusätzliche für das Jahr 2022. Ich glaube auch nicht, ich habe nicht so ganz verstanden, warum das ins Grundgesetz soll. Deutung war, dass Lindner dann seinen eigenen Parteifreunden sagen kann, dann damit ist sicher, dass es auch wirklich Verteidigungsausgaben sind. Das scheint mir aber sehr aufwendig zu sein dafür, denn ich meine, er muss ja erst einmal die Schuldenbremse insofern einhalten, dass diese Notfallbegründung auch dann passt. Kann ich ja jetzt nicht mehr mit der Pandemie begründen, die 100 Milliarden für die Verteidigungsinfrastruktur. Dass das notwendig ist, unbestritten, dass wir auch nachholen müssen, dass wir aber auch eine saumäßig schlechte Beschaffungskultur und Verwaltung in der Bundeswehr haben, ist auch alles evident. Da haben sich ja schon diverse Minister mit allen möglichen Beratern die Zähne dran ausgebissen. Ich weiß gar nicht, was sie da in Koblenz machen, warum die so hartleibig sind und sich überhaupt nichts bewegt. Aber die können ja noch nicht mal Winterwäsche offensichtlich und Winterjacken erwerben. Aber das stellt die gleiche Frage. Also du hast recht, Geldpolitik, ich gehe auch davon aus, die für dieses Jahr von gelegentlich prognostizierten Zinsschritte der EZB werden nicht kommen.
Nein.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Die Finanzpolitik muss sich aber fragen, wie sie das in einer mit der Schuldenbremse einbettet. Und die schlichte Behauptung, die gilt ab nächstes Jahr, überzeugt mich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir müssen hier nochmal ran. Nun haben wir ja dummerweise da auch eine Dreiviertelmehrheit notwendig, um das anzupassen. Also ist ja genau das, was stattfindet. Ich meine, das finde ich ja das interessant. Die sagen alle, die halten die Schuldenbremse ein, aber ständig gehen sie Wege, die deutlich machen, dass die Schuldenbremse die Flexibilität nicht gibt, die sie eigentlich bräuchten. Und aus diesem Dilemma muss Politik auch ein Stück herausfinden. Also wenn sozusagen ernst gemeint ist.
Die Union hat ja bemerkt, es wird ein Schulterschluss mit der Regierung an den Tag gelegt in der Debatte.
Ja. Aber es ist ja auch, wir das wirklich nochmal sehr deutlich machen, das, was Olaf Scholz am Sonntag gemacht hat, in einer völlig angemessenen Form auch der Diktion, wie er es vorgetragen hat, war eine nüchterne Bestandsaufnahme einer völligen Neuausstellung der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik mit erheblichen Konsequenzen für Europa. Und da geht ja auch nichts mehr hinter zurück. Da geht wirklich nicht, auch ein Herr Mütze nicht, wird das nicht schaffen. Er wird dann sich den Menschen in Deutschland erklären müssen, dass er für die Sicherheit der Bürger nicht investieren will. Das heißt, hier sind wir wirklich vor ganz elementaren Veränderungen. Und das heißt aber auch, ich muss es in allen Politikfeldern durchdenken. Die Energiepolitik, der Mix, den wir in bestimmten Phasen flexibler organisieren müssen. Und vor allen Dingen auch europäischer, die Grenzkoppelstellen, die Dinge, ne, das könnte uns ja helfen, eine Energieunion. Und ich glaube auch, dass wirklich die Verteidigungsunion Europa nun wirklich ein Thema ist. Wir könnten dann ja auch gleichermaßen wiederum Geld sparen im Laufenden. Verfahren. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Also es steht jetzt auf einmal alles auf dem Prüfstand. Und die Deutlichkeit der Ansprache am Sonntag hat gemacht, dass dieser Prüfstand auch ernst genommen wird. Das ist meine Deutung.
Das teile ich, aber es ist natürlich ein ganz interessantes Ergebnis. Wir sind uns einig, dass diese Sanktionen kurz- und mittelfristig am Verhalten Russlands wenig ändern werden. Aber diese Sanktionen haben bestimmte Denkblockaden, die wir namentlich auch in Deutschland hatten, aufgelöst und haben letztlich zu einem wirtschaftlichen und sozialen Neustart in einigen wichtigen Bereichen, beispielsweise in Deutschland und auch in anderen Ländern geführt. Und wenn das nur die Wirkung dieses Sanktionsmechanismus wäre, wäre das meines Erachtens schon ein großer Erfolg.
Ja, ich glaube, das geht auch nicht ganz verloren, selbst wenn sich, du hast es ja angedeutet, über die Zeit die Wahrnehmungslage natürlich auch verändert. Und aber wenn wir da mal von ausgehen, dass dies ein doch längerer militärischer Konflikt wird, dass die Waffenlieferungen den Widerstand in der Ukraine verschärfen und auch verermöglichen, dann wird das für Russland kein Zuckerschlecken. Und dann in der Mischung mit den vor allen Dingen die Finanzwelt betreffenden Sanktionen, einer an sich schon angeschlagenen, schwachen Volkswirtschaft, dann bin ich mal gespannt, ob die ganzen Machtstrukturen wirklich halten. Dann muss ja nur einer mal, der da im Raum steht, was sozusagen in Frage stellen. Das ist, deutet sich an selbst bei den Oligarchen. Ich meine, dass die sich wundern darüber, dass sie sanktioniert werden, finde ich auch sehr, sehr amüsant. Ich meine, im Grunde, das ist ja immer die Tragik, die die Geschichte hat. Die Figuren, die man dann handeln sieht, sind ja eigentlich völlig erbärmliche Figuren. Nicht? Ein Herr Putin ist ja nicht anders als Hitler oder Stalin, eigentlich erbärmliche Figuren mit schwachem Charakter in einer völlig verengten Perspektive bringen sie ihre Obsessionen, ihre Phobien vor, als seien sie sozusagen objektivierte, zu objektivierende Handlungsorientierung in einer Gesellschaft. Und das ist am 21. Jahrhundert wirklich nicht mehr akzeptabel und dass wir in all dieser Schärfe dagegen vorgehen. Ich finde es auch richtig, dass unsere Unternehmen ihre Engagements in Russland überprüfen. Wir können immer die Frage, ja, man muss dann nochmal mit den Menschen und überhaupt. Am Ende muss einer Gesellschaft deutlich gemacht werden, dass damit etwas möglich wird, das im 21. Jahrhundert überhaupt gar keinen Platz mehr hat. Es hat eigentlich nie Platz gehabt, aber historisch ist es leider so gewesen. Und was mich, wenn ich das noch sagen darf, Bert, eigentlich im Rückblick, dann muss ich mich auch selbst fragen, haben wir eigentlich zu wenig darauf geachtet, was wir für eine Handelsbeziehung mit Russland? Wir wussten über dem Gas und so weiter. Wir haben zwar gesehen, der Anteil Russlands an den Warenexporten, der lag vor 15 Jahren bei 3,5%, liegt jetzt bei 1,9. Aber wir haben mit Selbstverständlichkeit so getan, als könnte dieses russische Gas unsere Energiewende organisieren. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man im Nachhinein nochmal prüfen muss, dass man dieses besser sehen müssen. Man hätte auch sehen können, dass die Speicher vom Winter 2020 auf 2021 schon nicht mehr aufgefüllt wurden, die zwei Gazprom-Speicher. Also ne, gestraft sei der Böses, denke, aber ich glaube, hier auch das gehört zur Ehrlichkeit, dass wir diese Dinge auch aufarbeiten.
Ja, man hat erkennbare Konflikte zugegleist und die sind jetzt aufgebrochen worden. Allerdings, die Welt wird sich ja weiterdrehen. Die wird sich weiterdrehen und ich glaube, so sehr die Sanktionen das System, das politische System des Westens oder auch gerade in Deutschland geeinigt haben, so glaube ich, werden Schwierigkeiten auftauchen, wenn jetzt die also wirtschaftlichen Probleme aufpoppen. Also wir werden dann natürlich auch noch eine Diskussion bekommen, nämlich was gegenwärtig zusammenschmiedet wird, wenn sich die unangenehmen Wirkungen zeitigen, auch wiederum in Frage gestellt. Das heißt also, der jetzige Schulterschluss des Westens wird irgendwann auch Risse bekommen, wenn die jetzt verdrängten, auch massiven Kosten also mal aufpoppen werden.
Ja, das ja mag so sein, aber es gibt halt eines, das immer bindet, die Ursache ist eindeutig.
Ja, die Ursache
ist. Und das ist, die Ursache liegt im Kreml, liegt in der Person von Putin, der hier seinen Krieg führt, seinen Überfall auf die Ukraine und den Menschen Tod und Leid bringt. Und das bleibt und das wird binden und darauf müssen wir auch reagieren und damit müssen wir auch umgehen und das, denke ich, werden wir auch tun.
Eine letzte Frage. Bislang könnte man ja meinen, als würde die Ukraine am liebsten heute auf morgen in die EU rein. Und das war natürlich auch blauäugig, nämlich man weiß ja, dass der EU-Beitritt ein Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauernder Prozess ist. Da müssen bestimmte Auflagen erfüllt werden. Insofern ist der Ruf nach Beitritt zur EU verständlich und man hat auch ihn begrüßt, aber hat dann natürlich nicht gesagt, dass es von heute auf morgen nicht gibt. Mhm. Und wahrscheinlich ist ja davon auszugehen, dass irgendwann Putin wohl doch seinen Krieg gewonnen hat. Und könnte es dann nicht sein, dass der, sagen wir mal, Enthusiasmus, den wir gegenwärtig in der Ukraine für Europa sehen, dann doch bestimmte Risse bekommen wird?
Ja, auch Menschen in der Ukraine müssen sich dann in den Realitäten einfinden und werden nicht jeden Tag mit der Waffe durch den Wald und über die Straßen gehen wollen, um gegen die Russen zu kämpfen. Das ist ja irgendwann auch ganz einfach lebensnotwendig.
Ja, aber es war dann alles umsonst, was Sie jetzt gemacht haben. Das will ich ja damit sagen.
Nein, es wird nie das teile ich nicht. Nein, okay. Es wird nie umsonst gewesen sein.
In der Auffassung. Aus ukrainischer Sicht.
Nein, es wird nicht umsonst gewesen sein. Nein. Es wird den Menschen einen Stolz und eine Perspektive geben. Wir werden sie da auch nicht alleine lassen. Mhm. Wir werden nur nicht damit mit unseren Truppen dahin marschieren können. Aber der Preis, den Putin zahlen wird, wird am Ende darin bestehen, dass seine politische Herrschaft keine Zukunft hat. Und da bin ich sehr, sehr, sehr sicher, dass das so sein wird. Und insofern glaube ich, ist viel wichtiger, was im Augenblick passiert. Auch in der Ukraine nimmt man doch wahr, und der Präsident macht das ja sehr geschickt auch in seiner Kommunikation, welche Positionsveränderungen für die Ukraine oder durch die Ukraine, durch diesen Überfall bei uns in Gang gesetzt wurden, dass wir wirklich auch handeln. Und die Sitzung im Bundestag war auch in diesem Sinne historisch, sie ist ein Signal gewesen. Das geht nicht verloren. Und ob wir jetzt heute oder morgen den Beitrittsstatus erklären, das wissen die Bürgerinnen in der Ukraine auch. Das hätte einen rein symbolischen Charakter, ja keine Konsequenzen in anderen Dingen. Mhm. Das Militärische, das wird auf der Straße ausgetragen.
Das wird auf der Straße ausgetragen. Ja, und wir können leider den Einmarsch Putins oder Russlands in die Ukraine nicht rückgängig machen und er wird perspektivisch Erfolg haben. Aber was bleibt, sind die Konsequenzen der Reaktionen des Westens und Deutschland. Deutschland wird ein modernerer Staat sein, als es vorher war. Und das ist zumindest für Deutschland etwas durchaus Positives, würde ich als Resümee ziehen.
Dem springe ich schon deshalb bei, weil es doch eine positive Note hat.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen, gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte, nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Thank you.